ARD. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Ende der 70er hat mein Onkel immer schon zu mir gesagt, Dave is on the road again. Wenn ich draußen auf der Straße gespielt habe.
Ich habe nicht mitgekriegt, was oben los war. Ich war im Untergrund. Ich war Schaffner in der U-Bahn.
Ach, so sexy. Muss man auch mal sagen.
Ja, muss man auch mal sagen.
Wie Sushi. Ist Neo-Soul frisch genug, um Rosenbier zu gewinnen?
Mach's mal sofort deinen Schlüsselbund vom Gürtel ab, das klingelt und versaut uns die ganze Aufnahme.
Da geht mir das Herz auf, wenn wir so Geschichten auch erzählen dürfen.
Ja. Ich bin Frank König, hallo. Herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsspezialausgabe. Wir haben heute wieder ganz persönliche Meilensteine aus unserer Redaktion für euch. Es wird also spannend, aber bevor wir loslegen, ein Hinweis in eigener Sache. Wir gehen nach dieser Show in die Winterpause und sind, so ist es zumindest geplant, am 19.01. wieder für euch da. Thema im Januar wird dann Black Star von David Bowie sein. 10 Jahre ist es dann nämlich her, dass er von uns gegangen ist. Unglaublich ist das schon 10 Jahre her. Naja, bei mir sind heute in der Reihenfolge ihres Auftretens Dave Jörg, Stefan Fahrich und Katharina Heinius. Dave ist gerade zur Tür reingekommen. Hi Dave, du hast uns von 1986 Criminal Tango von Manfred Mann's Earth Band mitgebracht. Ja. Ein deiner All-Time-Favorites. Und du erinnerst dich noch ganz genau, wo du den Song auf Platte zum ersten Mal gehört hast. Glaube ich jedenfalls. Du hast so ein elefantisches Gedächtnis.
Ich habe ihn nicht auf Platte gehört, aber ich erinnere mich tatsächlich an den Moment, als ich den ersten Song gehört habe, bevor die Platte rausgekommen ist, im Frühjahr 86, gucke ich nach sowas mit Thomas Gottschalk, wie glaube ich fast alle von uns, die damals schon jugendlich waren zumindest. Und da bringt die Manfred Mann's Earth Band die erste Single davon raus, von Criminal Tango. Und das war Do Anything You Wanna Do. Und damals bin ich hellhörig geworden.
Geht sauber rein, die Nummer.
Sehr, sehr schön. Und das hat mich total angesprochen, diese Mischung aus rockigem Unterboden, diese verspielten Melodien von Manfred Mann, der ist ja Keyboarder und da hat er natürlich immer so diese Melodieverliebtheit drin. Und der tobt sich da Mitte der 80er richtig aus mit seiner neuen Technik. Und natürlich dem Leadsänger Chris Thompson, der für mich unangefochten die Stimme der Earth Band ist. Und das war auch das letzte Mal, dass er dabei war.
Ja, genau. Das steht auch irgendwie nur als Gast auf dem Cover, ne? Also er ist gar nicht offizielles Bandmitglied zu diesem Zeitpunkt. Ist er das schon nicht mehr, ne?
Nee, ist er nicht. Da steht drauf Manfred Mann's Earth Band with Chris Thompson. Das sagt schon alles. Also man muss ja sagen, es gab keinen Bruch zwischen denen irgendwie, sondern der Chris war schon viele Jahre immer mal wieder für andere Projekte gefragt. Viele werden sich daran erinnern, Ende der 70er bei Jeff Wayne's Musical Version von War of the Worlds dabei. Und auch gerade 86, als Criminal Tango rausgekommen ist, hat er auch viele andere Sachen zu tun gehabt. Den Hit You're the Voice, ne, hat er zusammen mit Andy Quanta von der Band Icehouse geschrieben. Ist ja auch jemand aus Neuseeland. Und für John Farnham auf den Weg gebracht. Wissen viele gar nicht, dass Chris Thompson den mitgeschrieben hat. Und Thompson hat in der Zeit für Peter Maffay das zweite Tabaluga-Album auf Englisch eingesungen.
Na, guck mal.
Und Manfred Mann's Earth Band war eben nur so ein Gig nebenbei. Aber ich habe mich damals echt nochmal in seine Stimme total verliebt.
Bist du ja eigentlich sowieso, ne? Du bist ja Earth Band-Spezialist. Du warst ja auch beim Watch-Album, haben wir hier in Meilenstein drüber gesprochen, dabei. Du bist ja sehr Manfred Mann's Earth Band-affin.
Und geprägt als Kind schon. Ende der 70er hat mein Onkel immer schon zu mir gesagt, Dave is on the road again. wenn ich draußen auf der Straße gespielt habe. Und das ist wirklich so ein bisschen an mir hängen geblieben. Und Manfred Mann war mir auch,
geht mir genauso.
Auch schon ein Begriff, weil mein Papa so die Singles aus den 60ern mit der alten Band Manfred Mann, Do What Diddy und Haas.
Klaus Vormann am Bass.
Ja, genau, stimmt. Mhm. Aber die Earth Band dann in den 80ern, das war dann meins, muss ich wirklich sagen. Vor allem vorher schon 84, die eigentliche albumlose Hitsingle Runner, die fand ich mega. Die kam auch in einem Film drin vor, war ich im Kino damals, das Philadelphia-Experiment. Und also das, die Earth Band war bei mir schon sehr präsent.
Ich erinnere mich, dass wir die Live-Version von Davis on the Road Again, ich glaube von dem Budapest-Konzert war das, immer zitiert haben. Ne? Wenn wir irgendwo unterwegs waren, wo man einfach rumschreien konnte im Wald oder so, dann shut the door, cut the light.
Ah, ich müsste auch. Day we won't
be home tonight. Das könnte man so schön brüllen, weil die das dann in der Live-Version auch so, Chris Thompson das so in den Saal reinbrüllt. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern, dass das irgendwie so ein Gefühl von Freiheit gegeben hat, diese Nummer. War einfach so. Aber zurück zu Criminal Tango von 86. Das ist wieder typisch Manfred Manns Earth Band oder Manfred Manns Erdkapelle, wie der Kollege Werner Reinke immer gerne gesagt hat.
Jetzt machst du bei mir echte Synapsen auf, die ich zugemacht habe.
Also, es sind auch prominente Coverversionen drauf, ne?
Ja, das ist ja typisch für den Manfred Mann. Der nimmt Songs von anderen Leuten, die nicht notwendigerweise so gigantische Hits sind, und macht sie zu seiner eigenen Kiste. Do Anything You Wanna Do war auch so ein angepunkter Stimmungsrock-Song eigentlich von Eddie and the Hot Rods. Das war allerdings schon ein größerer Hit und davon wusste ich damals überhaupt gar nichts. Und wovon ich auch nichts wusste, damals, dass die andere große Single auf Criminal Tango, Goin' Underground, dass das auch ein Cover war. Im Original von der britischen Punkband The Jam. So ein zorniges, kleines Anti-Thatcher-Lied. Und bei der Earth Band klingt das ein bisschen poppiger. Dieses geile Gitarrensolo von Mick Rogers, der absolute Knaller. Also diese positive Energie, diese Spielfreude der Studiomusiker, die Gesangsfreude von Chris Thompson natürlich, das alles hat mich total angesteckt, 86. Und über die, sag mal, subversive Aussage des Textes, aus der Gesellschaft auszusteigen und sie abzulehnen bei Goin' Underground, da habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ist auch nicht schlimm. Und ich finde es aber total witzig heute aus der Rückschau, dass ausgerechnet der Manfred Mann damals dann so mit ein paar Jahren Verzögerung so vom Punk beeinflusst war. Ja. Ne? Ja. Der Typ war ja aus meiner Sicht damals schon alter Mann mit 40 Jahren, mit Mitte 40 Jahren.
Goin' Underground, subversiv, passt ja irgendwo, ne?
Ja, das ist ja der Gegenstück.
Ich habe nicht mitgekriegt, was oben los war. Ich war im Untergrund. Ich war Schaffner in der U-Bahn.
Aua.
Billy Wilder Zitat. Ist bestimmt auf Englisch auch besser.
Ach, stell. 1, 2, 3, natürlich, ja. Ich habe die Synchro nie gesehen, daher habe ich das nicht gleich kapiert, ja.
Aber man kann schon festhalten, es ist eine Mischung aus 80er Produktion, fettem Sound, guten Songs und Gesang, was dich damals einfach total angesprochen hat.
Ja, die Platte hat die Mischung aus Einflüssen mitgebracht. Sie hat elektronisch geklungen, sie hat rockig geklungen, sie hat diesen wunderbaren Harmoniegesang vom Thompson, was irgendwie in meiner Seele was anknipst. Ich bin ja so ein ABBA-Kid, ne? Das wisst ihr ja alle. Und da sind natürlich Harmoniegesänge immer bei mir, das macht was mit mir. Chris Thompson war mal einer der besten Sänger der Welt, muss ich wirklich sagen. Und hier beim Song Banquet ein Cover von Joni Mitchell.
Aha.
Ja, muss man sagen. Joni Mitchell klingt im Original komplett anders, eher so natürlich typisch für sie elfenhaft, balladenhaft, bisschen folky. Also komplett anderer Zugang bei Manfred Mann, aber da kommt auch jetzt hier bei denen alles zusammen, was ich geil finde. Some watch the stars and waiting for that big deal American dream. Took my dream down by the sea. Sailing yachts and lobster pots and sunshine. Logs and sails and shallows. Und ich höre da auch eine Menge Prog-Rock-Sensibilität mit raus. Die ist auch ganz fest in meiner musikalischen DNA. Als Kind aus den 70ern mit drin, weil meine Eltern das gehört haben und meine älteren Verwandten sowas gehört haben. Das jetzt so in die 80er transportiert. Also Criminal Tango von der Manfred Mann's Earth Band war moderat erfolgreich, die Platte. Aber sie ist allgemein unterschätzt und komplett unterbewertet. Das geht natürlich gar nicht. Und ich kann euch Leuten nur allen sagen, entdeckt diese Platte neu und liebt sie, so wie ich das tue.
Criminal Tango. Ja, danke, Dave.
Woher wusste ich bloß, dass das irgendwann kommt? Ich habe nur drauf gewartet.
In der Taverne. Das ist nicht drauf als Coverversion. Komischerweise, ja. Dave, ich danke dir ganz herzlich für deinen persönlichen Meilenstein. Und es wird, das kann ich jetzt schon sagen, sozusagen nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir heute über 1986 geredet haben. So, die Redaktion gibt sich heute natürlich in der Weihnachtssonderausgabe wieder die Klinke in die Hand, wie das bei uns Tradition ist in der Vorweihnachtszeit. Stefan Fahrich ist hier. Hallo Stefan.
Hallo.
Das Jahr 2025 liegt ja jetzt hinter uns und auch dieses Jahr haben wir wieder viele herausragende Musiker verloren. Ist ja leider so, das bringt die Zeit mit sich. Ich denke da an Rick Davies von Supertramp, den Fürsten der Finsternis, ja. Ozzy Osbourne, den Beach Boys Visionär Brian Wilson, die Soul-Legende Roberta Flack, Mr. Tatort Klaus Doldinger oder auch den Kiss-Gitarristen Ace Frehley. Stefan, du hast dir einen Musiker rausgesucht, der viel zu früh von uns gegangen ist. D'Angelo starb am 14. Oktober im Alter von gerade mal 51 Jahren. Bekannt wurde er als einer der wichtigsten Wegbereiter des sogenannten Neo-Soul, also New Soul auch genannt. Wer war D'Angelo?
Ja, also mit vollem Namen hieß er Michael D'Angelo Archer und seine Geschichte ist so ein bisschen klischeehaft am Anfang. Er ist Sohn eines Priesters, lernte früh Klavier zu spielen, sang natürlich auch in der Kirche seines Vaters. Mit 16 gründete er dann zusammen mit seinem älteren Bruder seine erste Band. Anfang der 90er gewann er einen Talentwettbewerb und verließ dann die Schule, weil er hatte Mut gefasst und wollte Musiker werden. Und 93 gab es den ersten Plattenvertrag und in New York, das war eine wichtige Phase, da traf er dann Künstler, die für seine Karriere und auch seine Karriere innerhalb des New Soul, über den wir noch sprechen werden, entscheidend war. Darunter so Leute wie Shahid Mohammed von der Hip-Hop-Kombo A Tribe Called Quest oder ganz wichtig Raphael Sadiq, der auch eine sehr zentrale Rolle in der Entwicklung des Neo-Souls innehatte. 1995 dann sein erstes Album Brown Sugar und interessant ist insgesamt, bis zu seinem Tode hat D'Angelo gerade mal drei Alben veröffentlicht, die ihm aber trotz allem diesen Star-Status einräumt.
Ja. Ja. Hast du auch was mitgebracht, ne?
Ja, Album Nummer 2. Voodoo.
Das ist also dein persönlicher Meilenstein.
Ja, absolut. Aber ich glaube, wir müssen vorher mal ganz kurz über Neo-Soul reden, weil das ist ganz wichtig im Zusammenhang mit dem Album. Mitte der 90er, da hatte der Soul, wie wir ihn so kennen von Stevie Wonder, Marvin Gaye, dieser klassische Soul, hatte so an Bedeutung verloren. R&B, dieser glatt produzierte R&B war am Kommen, war Mainstream. Und dann gab es so eine Gegenbewegung, also wo Leute auf die Idee kamen, okay, lass uns mal das alles nochmal ein bisschen grounden, ein bisschen zurückbringen, lasst uns
Back
Soul,
to the roots.
Ja, lasst uns ein bisschen Soul, Hip-Hop, R&B, Jazz vermischen. Und einer der Vorreiter war, wie eben schon erwähnt, sehr wichtig, dieser Raphael Sadiq mit seiner Gruppe Tony, Tony, Tony.
Ach du meine Güte, du musst ja sofort, es hält dich ja nichts. So,
nein,
du hörst die ersten
Beats. Gut.
Und du bist schon am Mitgrooven, das ist wunderbar.
Ja, cool, lässig. Nicht diese harten Beats, die der R&B zu der Zeit hatte, was Schlagzeug angeht. Es war also alles ein bisschen wirklich back to the roots vom Sound her. Also sehr reduziert auch. Und den Begriff Neo-Soul, den prägte dann Keda Massenburg. Und der war ehemaliger Chef des Motown-Labels. Interessant, er wusste also, wovon er redet. Ja. Und der hatte dann ein eigenes Label gegründet. Und da hat er unter anderem Erykah Badu unter Vertrag genommen. Und ihr Debütalbum, Badoism, also wenn ihr da draußen ein bisschen was euch reinhören wollte, Neo Soul, Badoism von Erykah Badu, das gilt heute so als Grundpfeiler, als Meilenstein des Neo Souls. Das wird noch langsamer.
Wunderbar.
Ja, und der Sound im New Soul, wir haben schon eben angesprochen, jetzt hören wir es noch mehr, der ist reduziert. Ja, da ist oftmals nur Bass noch, Keyboards, also Fender Rhodes meistens und Drums, alles echte Instrumente, alles von Bands gespielt, auch ein Markenzeichen des Neo Souls. Diese Acts konnte man live erleben als Bands und sehr entspannt, sehr cool. Durfte aber auch ab und zu ein bisschen Gitarre noch sein, das freut mich ja als Gitarrist. Zum Beispiel wie bei Maxwell, auch einer meiner absoluten Lieblingskünstler, der 96 mit seinem bahnbrechenden Debütalbum Urban Hang Suite für absolutes Aufsehen sorgt. Ach, so sexy, muss man auch mal sagen.
Ja, muss man auch mal sagen.
So don't ever wonder. großartig. Auch das eine Empfehlung von mir für euch da draußen. Ja. Maxwell, hört euch einfach dieses Album mal an. Es gibt eine Maxi-Single-Auskopplung von seinem Hit Till the Police is Knockin'. Ja. Die Police, Till the Police is Knockin' Urban Hang Suite. Ja. Die dauert, glaube ich, 16 Minuten. Das
ist, bis die Polizei anklopft halt.
Ganz, ganz toll. Ja, auch die ehemalige Fugees-Sängerin Lauryn Hill ist mit ihrem Album The Miseducation of Lauryn Hill ganz vorne dabei beim Neo-Soul. Haben wir auch schon als Meilenstein schon mal gemacht. Und wie lässt sich es jetzt definieren, Neo-Soul? Mhm. Also Dimitri Ehrlich, Kritiker beim Musikmagazin Vibe, der beschreibt Neo-Soul folgendermaßen. Neo-Soul ist per Definition ein Paradoxon. Neo bedeutet neu. Soul ist aber zeitlos. Alle Neo-Soul-Künstler vollbringen auf unterschiedliche Weise einen Balanceakt. Sie erkundeten klassische Soul-Idiome und verleihen bewährten Formen gleichzeitig eine lebendige, authentische Note, auch durch den Text möchte ich hinzufügen. Sie vermenschlichen R&B, der oft zu einem perfektionierten Massenprodukt verkommen ist, wie Sushi. Ist Neo-Soul frisch genug, um roh serviert zu werden?
Was für ein Bild! Das für ein Bild! Jetzt habe ich es verstanden. Davor nicht, aber den Satz habe ich verstanden. Ja, und Voodoo von D'Angelo darf man durchaus als roh bezeichnen, hast du hier geschrieben.
Ja, ja, absolut, weil auf diesem Album treibt es D'Angelo und darum ist es einfach ein Wahnsinnsalbum, so auf die Spitze. Also er fasst nochmal alles zusammen, was Neo Soul ausmacht. Also es ist richtig den Kern, Markenkern würde man fast sagen. Die Arrangements, die sind oftmals so aufs Allernotwendigste reduziert. Zum Beispiel Chicken Grease. Ja, da tauchen James Brown-artige Harmonien am Keyboard so nur noch als Fragmente auf. Hören rein.
Ah, jetzt will mal die Sushi-Band anlaufen lassen.
Karussell.
Sushi-Karussell. Das löst unwillkürliche Zuckungen bei mir aus.
Ja, das ist auch, wenn du das Keyboard hörst, das ist noch so ein bisschen funky, aber so. Das sind nur noch so Fragmente, die da erscheinen. Das ist großartig, finde ich persönlich. Und ich sag mal so, um nochmal ein Bild aufzumachen. Ja. Wenn das Album ein Kühlschrank wäre, ja, würde es bei Stiftung Warentest die Bestnote bekommen. Also da geht gar nichts drüber. So cool ist das Ganze. Hat aber auch diesen unheimlich jazzigen Vibe, haben wir schon ein bisschen gehört. Auch eine gewisse Zurückhaltung. Und bei Spanish Joint, da kombinieren sie auch, das ist Wahnsinn, diese Bebop-Bläsersätze mit dieser messerscharfen Rhythmus Gitarre, das ist total Jesse. Lass uns reinhören. Jetzt kommt die Bläser, Achtung.
Jetzt wäre eigentlich der Punkt erreicht, wo du auf Prinz verweisen solltest.
Listen to the Bläser.
Oder lag ich da jetzt falsch?
Nein, viel Verweis auf Prince. Ja, da doch nicht. Aber wir kommen jetzt von der Reduktion her schon. Das ist schon ein Zeichen, was natürlich auch Prince hat. Aber alles wird natürlich übertroffen von dem größten Hit oder dem bekanntesten Hit auf diesem Album. Und das ist jetzt wirklich, das erinnert sehr stark an D'Angelos Vorbild. Es war auch ein offizielles Vorbild, er hat es auch immer wieder öffentlich so bekannt. Und das waren jetzt nicht die Beatles, tut mir leid da draußen, sondern das war, ihr habt es auch gehört, das war Prince. Und in Untitled, How Does It Feel, schwer zu beschreiben, aber ich finde, da wird die Musik, kennt ihr das Bild so, wenn ihr sonntags morgens aufwacht und die Sonne scheint durchs Fenster und ihr habt dieses Staubkorn oder diese Staubkorn, die in der Luft quasi gefrieren, also so stehen bleiben. Und das ist so eine Assoziation, die ich bei der Nummer habe, vom Tempo, von allem, aber hört selbst. Du möchtest gerne, dass es schneller wird, aber es wird nicht schneller. Die Gitarre ist Prince, natürlich.
Mut zur Lücke, aber es ist halt.
Ja, aber die Mut zur Lücke nutzt er ja, weil wir sind jetzt noch beim Intro und in diese Lücken setzt er dann während der Strophe seine Vokalharmonien rein, nutzt die Räume, die ihm ja, wie du sagtest, großzügig gelassen werden und dann klingt das, wenn er zur Strophe kommt, so. Mann. Ja. Schöner harmonischer Wechsel.
Sehr geil. Das war meine Lieblingsstelle. Ja. Im Klavier erst wakatakaketing und er dann. Das ist, Leute, seien wir nicht böse. Das ist eines meiner großen Lieblingsalben. Ja. Das
wundert mich jetzt nicht.
Nein, großartig, diese Pianofigur. Ja. Und wichtig bei dem Song ist natürlich, oder beim Image von D'Angelo ist auch Video natürlich. Im Musikfernsehen, da hat er für Aufsehen gesorgt, weil bei diesem Video, Untitled, ist er nackt zu sehen. Also vom schwarzen, ja, das ist so, heute wird man es nämlich drehen. Aber es ist mehr als es ist auch ein Statement. Also du siehst ihn vor dem schwarzen Hintergrund, die Kamera fängt an im Gesicht und geht dann langsam in die große Einstellung und du siehst ihn bis zu Ticken weiter unter der Hüfte noch.
Ja.
Für alle Männer, die ein leichtes Bäuchlein haben, bitte dieses Video nicht angucken. Das ist unglaublich, wie der Typ durchtrainiert ist. Aber es ist, er fleht da. Er tanzt, ob tanzen kann man das auch nicht nennen. Er macht komische Verrenkungen und schreit diesen Song raus, was auch sehr Prince-mäßig ist. Natürlich diese wahnsinnigen Emotionen. Und dann kommen wir zum Refrain und da legt er nochmal richtig Soul rein. Schon im Soul, ja. Ne, bei diesen Harmonien. Schöne Harmonien auch von ihm. D'Angelo und Voodoo. Ein großartiges Album, das er uns hinterlassen hat. Leider, wie gesagt, zu früh mit 51 verstorben. Das ist auch ein Weihnachtsalbum irgendwie. Ich kann es euch.
Ja, das kann man unter Weihnachtsbaum hören. Vielleicht ein bisschen dicker angezogen dann.
Ja, und vielleicht ein bisschen paar Drinks vorher. Ich weiß es ja nicht.
Danke dir, Stefan, und weiter geht's hier gleich mit meinem persönlichen Meilenstein. Und dafür kommt jetzt Katharina Heinius rein. Tusch! Hallo, Kathi.
Hallo, Frank. Also, ich weiß ja, du hast uns heute was aus der Bretagne mitgebracht.
Stimmt, es geht um Folk. Ich bin ja ein großer Bretagne-Fan, weißt du vielleicht, mach da gerne Urlaub. Nicht immer, aber mal immer wieder.
Ich hörte davon.
Das liegt bei uns in der Familie irgendwie, meine Geschwister auch. Und ich bin ja sehr durch meine Geschwister musikalisch geprägt worden. Und es geht um die Musik von Trianne. Das sind bis heute, der Rekord ist nicht geknackt, die dienstälteste französische Band, zumindest mal auf professioneller Seite. Ich habe ihr Live-Album von 2019 dabei, Second Home de Seine, Kenavo Tour Live. 2019 ist dieses sozusagen ihr Abschiedskonzert zum 50. Bandjubiläum und das ist als Live-Album rausgekommen, also sozusagen der letzte Meilenstein der Bandgeschichte.
Wir hören gleich noch mehr von Trianne. Aber Frank, erzähl uns doch erstmal deine ganz persönliche Geschichte.
Meine persönliche Geschichte mit Trianne oder beziehungsweise die Geschichte von Trianne, die dann sozusagen Teil meiner Geschichte wurde, die kommen nämlich ursprünglich aus Nantes, der historischen Hauptstadt der Bretagne. Heute gehört das verwaltungstechnisch nicht mehr dazu, früher schon. Und ursprünglich war das so, dass alle Mitglieder, das war ursprünglich ein Trio, Jean hießen, also Jan auf Bretonisch. Und die haben sich
damals... deshalb Tri.
Genau.
Trianne.
Die drei Jans aus Nantes. So haben Freunde die genannt. Ja. Und dann haben sie gesagt, die haben so als Session, Folk-Session-Musiker angefangen, zusammen Musik zu machen. Und dann haben Freunde gesagt, hier, das sind diese drei Jans aus Nord. Und die haben sich dann dazu bemüßigt gesehen, die bretonische Musiktradition wieder aufleben zu lassen. Ich weiß nicht, das ist ja die Geschichte der Bretagne, ist ja auch lange Zeit so gewesen, dass die bretonische Sprache unterdrückt wurde, bretonische Kultur von der Zentralregierung in Paris. Und in den 60er Jahren, so mit der Singer-Songwriter-Bewegung, der Folk-Bewegung, ist das alles so ein bisschen aufgebrochen. Alain Stivell ist sozusagen der Vorreiter gewesen in Frankreich oder in der Bretagne, auch der diese Traditionen hochgehalten hat. Und Trianne haben sich dann angeschlossen. Und meine Geschwister haben die vor, also da war mein Bruder dabei und eine meiner älteren Schwestern, die waren zusammen im Urlaub und haben die 1974 oder 75 auf einem Fest Nos, das sind so diese traditionellen bretonischen Tanzfeste, haben die gesehen und die kamen aus dem Urlaub zurück und haben gesagt, wir haben eine ganz tolle Band gesehen. Und aus der ist dann wirklich die dienstälteste Band geworden. Wir haben die nie wieder aus den Augen verloren, immer mal wieder hingegangen zu Konzerten, wenn die im Grenzgebiet gespielt haben oder im Urlaub oder wenn sie mal nach Deutschland gekommen sind. Und mit der Zeit sind die immer rockiger geworden. Also bretonisch-keltische Einflüsse gemixt mit Rock und zu den typischen traditionellen Elementen. Das, die Bombard, das ist so ein, ja, so ein Blasinstrument mit so einem Plättchen. Ne? Mhm. Und vorne
also
so ein,
ähnlich wie bei der Oboe? Oder
ja, genau.
Beim
nur, also sagen Doppelrohr wir mal so, es einfach? Klingt etwas rauer.
Rauer, okay.
Und das Krummhorn, der Dudelsack, verschiedene Zeiteninstrumente kamen dazu. Und dann natürlich Schlagzeug, Keyboard und Gitarre. Dann kam das volle Programm, was damals, wir erinnern uns an Bob Dylan, nicht jeder so mochte, dass bei Folkmusik plötzlich elektrische Instrumente dazu kamen. Aber mit der Zeit haben die sich ihre Fans erarbeitet, weil die eben diese Musik in die Jetztzeit übertragen haben. Und das war eine tolle Sache, weil die haben nicht nur den, sagen wir mal, die alten Traditionsweisen gespielt, sondern dem diesen neuen Touch beigefügt, aber auch in den Texten. Hier zum Beispiel kommt jetzt gleich ein Song über den Untergang des Tankers Amoco Cadiz. Das war so ein super Tanker, der vor der bretonischen Küste 1978 gesunken ist, eine riesen Ölpest verursacht hat. Und die Einnahmen aus diesem Song, die hat die Band dann für die Sanierung der verseuchten Strände gespendet. Le Soleil est noir, die Sonne ist schwarz, ein Gänsehautmoment, wie die singen konnten. Das ist wirklich, wow, hört euch mal rein.
Belle oiseau blanc du bout du monde, fils de demain, fils du pays.
Und das singen die dann live. Ne?
Rebelle semblante entre deux mondes.
Frank hat Gänsehaut.
Ja.
Rebelle sanglante, quel pays. Feu noir sur trois
arrières. Oh,
sang noir sur dix esters. C'est il et faire.
Die Liedstimme, das war hier Jean-Paul Corbineau, einer der drei Jans. Der ist leider 2022 verstorben. Unter anderem deswegen gibt es die Band leider nicht mehr, zumindest nicht mehr als Live-Act. Und wir müssen da nochmal in den Schluss reinhören, weil das echt so emotional ist, wie die Wut dann in den Gesang reinkommt, obwohl das so ein klarer Satzgesang ist und du merkst, was für ein Fucho die haben, weil diese Strände so verseucht wurden, das geht mir unter die Haut. Der perfekte Satzgesang und dann diese Keyboard-Drones darunter, da, also große Gesangsarrangements in dem Fall und dann ganz minimalistisch instrumentiert
Begleitung,
mit nur so die Drones darunter, die so diesen Teppich legen und auch dieses Bedrohliche nochmal unterstützen.
Wie so Bordun-Töne,
genau,
die es ja ganz
genau,
oft gibt in der keltischen Musik.
Genau,
ja.
Ganz weit verbreitet auch. Ein für mich großartige Nummer, bei der man auch die Rockpower der Band hört, ist hier Canaan Can, ein Protestsong, der mit dazu beigetragen hat, dass die französische Zentralregierung vom Bau eines Atomkraftwerks in der Bretagne in Plogov abgesehen hat. Wir hören mal in den Schluss des Werks, das hat insgesamt 9 Minuten, wir hören mal einfach nur in den Schluss rein. Fängt wieder mit Gesang an, dieser Schluss.
Bisschen rhythmischer ja. Noch, geht ein bisschen vor.
Ja.
Sehr kontrapunktisch ja, gesetzt, ja. Wahnsinn.
So, da liegt volle Rockpower.
Ja.
Und das eben live auch immer wieder grandios umgesetzt. Und das geht einfach unglaublich ab. Und hier hört man jetzt in der Ansage einen weiteren Jan. Jean-Louis Jossic, der ist so eine Art Peter Gabriel der Bretagne. Also die ganze Band hat ja auch schrille Kostüme, die haben das immer theatralisch aufgezogen. Und er war so der Frontman, der die Texte zum einen geschrieben hat und schreibt und auch diese Geschichten erzählt, diese ausufernden Geschichten. Und leider kann ich nicht besonders gut Französisch und schon gar kein Bretonisch. Aber man muss dem nur zugucken, dann versteht man schon einigermaßen. Die haben dann auch immer Projektionen und so, dass man einigermaßen, das sind dann Riesenshows immer gewesen. Es war wirklich immer ein großes Erlebnis.
Frank, bei so einer Show warst du ja auch mal dabei.
Etliche Male war ich da dabei. Wieso?
Ach, ich wollte dich jetzt auf die Geschichten mit auf die Geschichte mit unserem Kollegen ansprechen.
Ja, kommen wir gleich zu. Dazu muss man wissen, es war immer auch ein Spaß, zu dieser Musik zu tanzen. Die Bretonen haben ja so ganz lustige Tänze. Das sieht man manchmal im Asterix auch. Die fassen sich so an den kleinen Fingern und machen dann so Bewegungen und schreiten dann immer so ein Stück zurück. Das geht manchmal über Stunden und Aberstunden. Und man kann aber auch ziemlich wild tanzen zu Nummern wie dieser hier. Le Loup, Le Renard, Le Jument de Michaud. La Jument de Michaud, ein Kinderlied, das abgeht wie Schmidts Katze oder besser wie Schmidts Pferdchen. Hat man eine etwas ältere Live-Version gewählt, weil die Herren nach 50 Jahren bei dem 50 Jahre Abschiedsalbum da an der Stelle ein bisschen außer Puste waren. Tja, und diese Nummer, die hat mir mal richtig Ärger mit einem ehemaligen Kollegen von uns eingebracht. Eine schöne Anekdote.
Ja, stimmt. Also die Geschichte kenne ich. Da kanntet ihr euch aber noch nicht, glaube ich, muss man dazu sagen.
Du warst doch gar nicht auf der Welt.
Nein, aber Tom Schröder, um den geht es hier. Und du, ich glaube, ihr kanntet euch zu dem Zeitpunkt zumindest als Kollegen noch nicht. Nee. Tom Schröder, ein wahrhaftiger Musikredakteur der alten Schule, großer Blues- und Folk-Fachmann, Kenner und ein wahnsinnig netter Kollege, hat auch mit Veranstalterlegenden wie Fritz Rau viel zusammengearbeitet und eben auch dafür gesorgt, dass die Tonaufnahme passte.
Ja, genau. Frank. Und das war, die Geschichte spielt sich ab am 23. März 1986. Ich habe ja gesagt, wir haben nochmal das Jahr 1986 dabei. Ich war 20 Jahre alt und wir sind mit den Geschwistern und Freunden nach Köln gefahren zur Matinee der Liedersänger im Sendesaal des WDR und natürlich um Trian zu hören. Und wir mussten einfach tanzen. Aber dann kam Tom Schröder von der Bühne runter. Er war damals der Moderator der Veranstaltung und hat mich ganz schroff zurechtgewiesen. Mach's mal sofort deinen Schlüsselbund vom Gürtel ab, das klingelt und versaut uns die ganze Aufnahme. Ja, peinlich, peinlich, da konnte ich ja noch nicht wissen, dass wir beide mal Kollegen sein würden. Und vor allem du, Katharina, hast ja beim Lahnstein Blues Festival noch viel mit ihm zu tun gehabt.
Ja, ja. Und ich muss sagen, da hat er ein gutes Ohr gehabt, wenn er deinen Schlüsselbund da rausgefischt hat.
Unverkennbar. Und Leute, ich habe versucht, diese Aufnahme zu finden. Also sie ist leider irgendwie verloren gegangen. Die gibt es leider im Archiv nicht mehr. Vielleicht hat auch mein Schlüssel so geklingelt, dass sie verworfen wurde. Ich weiß es nicht. Katharina, bevor wir jetzt zu deinem persönlichen Meilenstein kommen, hast du ja auch noch eine ganz besondere Geschichte, aber nicht von 1986, sondern von diesem Meilenstein. Ja, es geht um Brothers in Arms. Your valleys and your farms. And you know. Brothers in Arms, die Folge hast du moderiert und es ist eine wunderbare Geschichte daraus entstanden.
Ja, ich hatte in der Recherche den Künstler ausfindig gemacht, Thomas Steyer, der diese wunderbare Gitarre, die National Style O, gemalt hat von Mark Knopfler und die er ihm dann zur Verfügung gestellt hat für dieses Plattencover eben. Und eigentlich ist die Gitarre ja silber, komplett. Und er hat halt vor diese glänzende Oberfläche, das war nämlich sein Merkmal, das er damals sehr gemocht hat und viel gemalt hat, dann Gegenstände davor gehalten. Dann gibt es dieses farbige Bild von dieser Gitarre. Und ich habe mich so gefreut, weil Thomas Steyer ist Deutscher. Also ich wusste, er kann Deutsch sprechen. Und er kommt auch noch irgendwie aus der Nähe, nämlich aus Baden-Württemberg, aus der Nähe von Freiburg. Und dann habe ich gedacht, Wahnsinn, ich schreibe ihn einfach an. Und das war ziemlich kurzfristig vor der Produktion. Und er hat zugesagt, worüber ich mich riesig gefreut habe. Kann man auch noch nachhören, sein Interview und wie das alles so kam mit dieser Gitarre im Podcast zum Dire Straits Album Brothers in Arms. Und danach hat sich noch eine schöne Geschichte entwickelt. Thomas Steyer ist dann tatsächlich von einem Meilensteine-Hörer angeschrieben worden, der eine Mark Knopfler-Gitarre mal ersteigert hat und dachte, es wäre doch schön, wenn Thomas jetzt nochmal eine Mark Knopfler-Gitarre malen würde. Und das hat Thomas Steyer tatsächlich gemacht. Über den Sommer hinweg hat er ein, ich glaube, 2 Meter mal 1,5, also ein riesiges, ja, ein riesiges Bild gemalt. Wieder ein realistisches Gemälde, weil Thomas Steyer hat viel abstrakt gemalt. Mhm. Und jetzt kam er wieder zurück und hat eben realistisch ein realistisches Auftragswerk bekommen. Und ich weiß von ihm, es hat ihm mega viel Spaß gemacht. Dann kamen noch ein paar Interviews dazu. Und ja, er darf jetzt seine Geschichte nochmal neu erzählen. Und ich habe letztens eine ganz liebe Postkarte von ihm bekommen, auf der steht drauf: Liebe Katharina, ich bin sehr dankbar, dass du mich für Meilensteine gefunden hast. Es hat mir ein kleines Stückchen Berühmtheit verschafft und zu einem schönen Erfolg geführt.
Das ist doch schön.
Und das, da geht mir das Herz auf, wenn wir so Geschichten auch erzählen dürfen.
Ja. Das ist toll. Meilensteine verbinden, das finde ich ganz toll. Wenn ihr irgendeine schöne Geschichte habt, möchte ich an dieser Stelle nicht verpassen zu sagen. Schreibt uns an meilensteine@swr.de. Ihr könnt natürlich auch unter dem Podcast einen Kommentar hinterlassen. Du hast, Katharina, natürlich auch einen persönlichen Meilenstein mitgebracht. Handelt sich im weitesten Sinne auch um einen bildenden Künstler. Er malt ja auch. Es geht um Ron Wood. Und der ist ja nach 50 Jahren immer noch der Neue bei den Rolling Stones. Und du hast sein Album I've Got My Own Album To Do mitgebracht. Und du als Beatles-Nerd bringst uns hier ein Album von einem Rolling Stone mit. Das musst du uns erklären jetzt mal.
Ja, das ist eigentlich ganz einfach, weil auch ein kleiner Beatles-Teil mit drauf ist.
Okay.
Also, und das Schöne an diesem Album ist, hier sind irgendwie alle mit drauf. Also ein Teil der Faces sind mit dabei, ein Teil der Rolling Stones, ein kleiner Teil der Beatles, habe ich eben schon gesagt, und tatsächlich auch David Bowie.
Okay,
und
dann wundert es mich nicht, dass es dir besonders gut gefällt.
Ja, das ist wirklich also so ein Album, das mir wahnsinnig ans Herz geht und schon seit vielen, vielen Jahren ich auch immer hören kann. Mhm. Das ist so ein Album, wenn ich nicht weiß, was ich jetzt hören will, dann mache ich das an, weil das geht einfach immer. Und das Album zeigt auch einfach, wie wahnsinnig gut, und das gefällt mir ganz besonders gut an diesem Album, Ron Wood, Anfang der 70er und ja auch bis heute in der, ich möchte sagen, ja, Londoner Musikszene vernetzt war. Mhm. 1974 ist das Album erschienen, I've Got My Own Album To Do, heißt ja auch schon sehr viel, also er war ja Gitarrist der Faces und hat da in verschiedenen Bandformationen gespielt und dann kommt er als Gitarrist und sagt, okay, jetzt mache ich tatsächlich mein eigenes I've Got My Own Album To Do, ja? Und das hat ja schon auch eine Aussage, ist sein erstes Solo-Album. Der Titel ist angeregt von Mick Jagger und von George Harrison. Jetzt habe ich schon ein bisschen was verraten. Der Album-Opener ist zusammen mit Mick Jagger entstanden. I Can Feel the Fire. I can feel the fire. Da hört man ihn auch singen. Da ist Mick Jagger drin. Ja, das war 1974. Man muss dazu sagen, Ron Wood war zu dem Zeitpunkt noch kein Mitglied der Rolling Stones. Also es gab da dann tatsächlich Annäherungen und auch eine Freundschaft mit Keith Richards. Der spielt nämlich hier auch noch mit. Der tatsächlich 4 Monate bei Ron Wood gewohnt hat, in diesem Haus in The Wick, in dem auch dieses Album entstanden ist. Also kein Wunder, dass eben Keith Richards hier auch mit drauf ist, und zwar bei ziemlich vielen Songs als Gitarrist. Es gibt auch einen Grund, warum David Bowie da mit drauf ist und natürlich auch Mick Jagger. Sie hatten nämlich schon auch in dieser Zeit schon auch an einem anderen gemeinsamen Song gearbeitet, der dann allerdings auf einem Stones-Album gelandet ist, nämlich It's Only Rock'n'Roll.
Guck mal, so hängen die Sachen zusammen.
Genau.
Lerne ich wieder was heute hier.
Da hört man auch alle singen.
Ja.
David Bowie, Mick Jagger, Ron Wood, Keith Richards. Und sie haben sich da zum Songwriting getroffen. Mhm. Sie haben einfach zusammen Musik gemacht. Und irgendwie hat man gemerkt, okay, das funktioniert ziemlich gut miteinander. Eben in diesem Wohnhaus von Ron Wood in The Wick. Das liegt in Richmond. Und ich durfte jetzt auch schon mehrfach dort sein. Mein Mann und ich, wir machen ja immer so Urlaube. Die gucken uns dann Rock'n'Roll-Orte an. Und das ist wirklich wunderschön gelegen. Das liegt tatsächlich Richmond direkt an der Themse. Man hat einen Blick auf den Fluss und es ist auch viel grün. Dann kann man am Fluss direkt spazieren gehen. Und es ist so leicht erhöht und es hat einfach eine wahnsinnig schöne Energie. Und ich kann mir super gut vorstellen, dass alle da einfach sich gerne auch getroffen haben. Mhm. Weil es war so ein bisschen abseits von der Großstadt. Es war aber nicht zu weit weg. Es war jetzt kein öffentlicher Club, sondern sie waren zu Hause. Und Ron Wood hat sich ein Studio eingebaut. Mhm. Es war also jederzeit die Möglichkeit da, etwas einzuspielen, was auch dazu führte, Paul McCartney war da und Ron Wood erzählt es auch in einem Interview, wir können ja die Interviews als Shownotes verlinken von ihm, weil er geht dezidiert auf dieses Album ein und erzählt, dass an einem Abend auch Ringo Starr zusammen mit Keith Moon da war. Und er hatte kein Drumset. Und er hat sich so geärgert, dass er die eben nicht aufnehmen konnte.
Er hat gerade die größten Schlagzeuger der Epoche da.
Und dann hat er, ich glaube, er hat ihnen eine Gitarre in die Hand gedrückt und dann haben sie immer einen Akkord gespielt den ganzen Abend. Aber wie auch immer, es ging ums gemeinsame Musik machen, um sich treffen und einen Ort irgendwie zu haben. Und das finde ich total schön, weil das hört man in diesem Album. Das war nicht als Hit-Album geplant. Mhm. Und jeder, der da drauf ist, hatte aber schon Hits und konnte seine Fähigkeiten ausspielen und ausprobieren. Und meiner Beatles-Ehrenrettung zu halber möchte ich sagen, dass ich diesen ersten Song, also I Can Feel the Fire, eigentlich immer überspringe und eigentlich erst mit dem zweiten Song dann ins Album einsteige.
Und das ist hier Far East Man. Schön laid back, die Nummer,
das ist
oder?
Für mich wohlfühlen pur. Ja. Also den Song kann ich immer. Und auch wie die beiden zusammen klingen. Mhm. Also das ist ein Song, den hat Ron Wood zusammen mit George Harrison geschrieben. Und George Harrison
hat. Hört man's gar nicht.
Ja. Also eine typische, auch George Harrison Gesangsmelodie.
Ja. Die Gitarre aber auch.
Harrison hat den Song auch selbst veröffentlicht, noch im selben Jahr auf dem Album Dark Horses. Tolle Nummer. George Harrison war ja auch sehr gut vernetzt in der Londoner Musikszene. Die Rolling Stones hatten dank ihm ja auch ihren Plattenvertrag bei Decca bekommen. Und jetzt war Ronnie noch kein Rolling Stone, aber er kannte Keith natürlich gut. Also das muss man sich ja vorstellen. Ja. Die haben ja alle dauernd auch miteinander
rumgehabt.
Eine Mischpoke. Und er war ja irgendwie auch schon so im Stones-Kosmos irgendwie angekommen. Es ist einfach wahnsinnig schön, wirklich die beiden hier auch zusammen auf dem Album zu hören und diese Freundschaft zu spüren. Und Ron Wood hat mal gesagt, George Harrison hat einen großen Anteil daran, dass er sich überhaupt getraut hat zu singen auf diesem Album. Weil er hat ja von allen, auch von Rod Stewart, hat er immer gesagt bekommen, oh, du bist doch Gitarrist, überlass mir doch das Singen und so. Ja. Und er hat ja auch eigentlich Songs geschrieben für die anderen, dass sie die singen. Ja. Aber nein, und Harrison muss sich hier mit ihm hingesetzt haben und tatsächlich hat ihm Gesangsunterricht gegeben. Und die beiden haben diese wunderschöne Nummer zusammen aufgenommen.
Toll. Es ist ja sein erstes Solo-Studio-Album, aufgenommen sogar zu Hause, wie du schon erzählt hast, in den eigenen vier Wänden. Und die sind auch auf dem Cover-Artwork, Vorder- und Rückseite. Das ist praktisch Ron Woods Wohnzimmer.
Ja, genau. Also das müsste im ersten Stock sein von The Wick. bisschen collagenartig zusammengebaut. Keith Richards ist auch auf der Rückseite mit drauf und Rod Stewart. Vorne drauf, zumindest bei der Erstpressung, ist sein Name falsch geschrieben worden. Gibt es eine ganz lustige Geschichte dazu. Ron Wood ist da zur Plattenfirma gegangen und hat sich das neue Cover-Artwork angeschaut und liest dann seinen Namen falsch geschrieben, nämlich Ron Woods. Mit S hinten. Und dann hat er ein Edding genommen und hat einfach das S so weggestrichen. Und jetzt hatte die Plattenfirma keinen anderen Vordruck. Also das musste dann so in den Druck gehen. Und wir haben auch eine Platte hier jetzt aus dem Archiv gegriffen und da fehlt das S tatsächlich. Aber bei mir zu Hause auf der ist es auch drauf.
Also, Katharina, noch einen Song hast du noch mitgebracht, ne? Einen haben wir noch.
Ja, Mystify Me, weil ich den auch einfach liebe. Da kann ich mich jedes Mal so richtig schön einkuscheln. Da sehe ich mich zu Hause auf meinem gelben Ohrensessel. Warme Decke, Tee, boah, Augen zu und einfach nur zuhören.
Der gelbe Ohrensessel. Mit roten Ohren kommst du da nicht drauf.
Mystifies Me, es geht natürlich um Beziehungen, um das Zwischenmenschliche, aber es ist einfach eine wahnsinnig schöne Melodie, toll arrangiert. Rod Stewart singt hier im Background mit, genauso wie auf, ja, auch einem tollen Titel. Und da finde ich den Titel auch wirklich klasse. If You Gotta Make a Fool of Somebody.
Oh, hast noch einen? Guck mal hier. If you gotta make a fool of somebody, so.
Und da hört man Rod Stewart viel besser. Ja, und von Rod hat er sich dann auch Unterstützung geholt im Gesang. Der war ja derjenige, der gesagt hat, warum machst du das überhaupt? Du bist ja Gitarrist eigentlich. Aber dann sind sie hier alle drauf und man spürt einfach diese Musikerfreundschaften. Ja. Die sich treffen, zusammen Musik machen und das alles auch noch auf Platte aufnehmen. Großartig. Ich liebe wirklich dieses Album, diese Gemeinschaft, die wir hören, diese gebündelte Kreativität. Es geht hier um nichts. Es geht um kein Hit-Album. Es geht nur einfach darum, zusammen Musik zu machen. Ich kann das Album immer und immer von fast ganz vorne bis nach ganz hinten hören. Also ich empfehle es und
Schön.
Viel Spaß damit.
Ja, das war unsere Spezialausgabe, unser Weihnachtsspezial mit 4 Alben, die unsere persönlichen Meilensteine sind. Guckt doch einfach mal in die Shownotes. Da findet ihr auch den Link zu dem nächsten großen Event, was wir anstreben, nämlich unsere Show beim SWR Podcast Festival am 11. April in der Alten Feuerwache in Mannheim. Was wir da für ein Album besprechen, das erzählen wir euch noch. Wissen wir noch nicht ganz genau, aber das erfahrt ihr. Tickets gibt's auf jeden Fall schon. Einfach mal in die Shownotes gucken. Bis dann, habt eine schöne Zeit. Kommt gut ins neue Jahr.
Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR1.
Ich habe heute keinen persönlichen Podcast-Tipp für euch, aber den hat heute Kathi für uns. Die hört nämlich immer einen ganz speziellen Podcast, wenn sie unterwegs ist. Und weil sie jetzt das Studio schon verlassen hat, muss sie es, glaube ich, uns von unterwegs erzählen.
Genau, ich sitze auch gerade noch im Auto und habe auf der Heimfahrt mal wieder eine Folge Scoresnacks gehört. Freue mich immer über kleine Aha-Momente zwischen Filmmusik und dem Film.
Wenn dein Leben einen Soundtrack hätte, wie würde der klingen? Wäre da Magie? Eine versteckte Botschaft? Oder vielleicht einfach Abenteuerlust? Ein Score, das ist die Musik, die extra für einen Film komponiert wird. Ja, und Diese Melodien, die begleiten uns alle, seit Jahren, durch gute Zeiten oder auch schlechte. Aber warum bedeuten sie uns so viel? Warum löst Filmmusik so starke Gefühle aus? Und mit welchen psychologischen Tricks arbeiten Komponisten? In Scoresnacks erwecken wir die größten Szenen der Filmgeschichte zum Leben und nehmen sie musikalisch auseinander. Das Beste aber ist, du kannst mir deinen Lieblingsfilm oder deine Lieblingsfilmmusik einfach schicken und erfahren, warum gerade dieser Score dir nicht mehr aus dem Kopf geht. Ich bin Malte, der Host von Scoresnacks, die Musik deiner Lieblingsfilme. Jeden Freitag in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.